ARD.
Also stellen wir uns vor, wir sitzen vor einer Musikanlage und wir haben über viele Jahre hinweg die Musik relativ leise gehört. Wir haben so genau hinhören müssen, haben uns auch manchmal vielleicht gefragt, ob wir Sachen nicht gut verstehen. Und dann haben wir in den letzten Jahren den Regler der Lautstärke im Grunde einfach knallbums aufgedreht. Also wir hatten eine Debattenkultur, in der wir häufig gesagt haben, es wird zu wenig gestritten, es sind sich alle immer so einig. Und dann ist das gekippt.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Ja, wir sind hier quasi jetzt doppelt in den Medien, kann man sagen. Wir befinden uns nämlich eigentlich im Rahmen des Jugendmedientages im Fernsehen. Und das muss ich ja den Leuten nicht sagen, die jetzt zuschauen, beziehungsweise im Stream, sondern sag das denjenigen, die jetzt hier zuhören, wenn dieser Podcast rauskommt. Heute gibt es ein Novum, denn es ist das erste Doppelgespräch von Die Schule brennt. Ich bin schon gespannt, wie das klappen wird. Wir begrüßen Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin und Autor des Buches Defekte Debatten, das die Herausforderungen unserer Debattenkultur analysiert und auch konkrete Handlungsvorschläge bietet. Und Nico Kappe, wir haben es gerade schon mal gehört, Lehrer, auch journalistisch tätig und Video-Creator mit ungefähr 1 Million Followern auf TikTok. Eine unglaubliche Zahl. Gemeinsam sprechen wir über den Umgang mit Desinformation und Propaganda, politische Bildung und Medienkompetenz und die Rolle der Schule. Liebe Julia, erstmal, schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Gruß an alle, die dabei sind.
Und lieber Nico, auch schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein.
Julia, in deinem Buch Defekte Debatten, das du ja auch da liegen hast, beschreibst du die Debattenkultur als zu laut, zu viel, zu dumm. Wie kommst du zu diesem Schluss?
Also erstmal ist mir kurz ganz wichtig zu sagen, es ist nicht mein Buch, sondern es ist unser Buch, denn ich habe es zusammengeschrieben mit einem Journalisten, Corbinian Frenzel vom Deutschlandfunk Kultur. Und das ist insofern wichtig, weil wir genau das nämlich sicherstellen wollten, dass wir aus unterschiedlichen Perspektiven auf dieses Thema schauen. Ich tue es in erster Linie als Wissenschaftlerin, die gelegentlich auch in den Medien auftritt. Corbinian tut es als Journalist. Und diese Diagnose, die du gerade zitiert hast, die hat im Grunde ein Bild zum Hintergrund. Und zwar war unser Eindruck, als wir angefangen haben, über Debattenkultur in Deutschland nachzudenken, zu diskutieren, zu sprechen, dass wir im Grunde, also stellen wir uns vor, wir sitzen vor einer Musikanlage und wir haben über viele Jahre hinweg die Musik relativ leise gehört. Wir haben so genau hinhören müssen, haben uns auch manchmal vielleicht gefragt, ob wir Sachen nicht gut verstehen, die da gerade gesagt werden. Und dann haben wir in den letzten Jahren den Regler der Lautstärke im Grunde einfach knallbums aufgedreht und haben von einem auf den anderen Moment, ich spitze es ein bisschen zu, im Grunde eigentlich überdreht. Also wir hatten eine Debattenkultur, darauf will ich hinaus, in der wir häufig gesagt haben, es wird zu wenig gestritten, es sind sich alle immer so einig. Das ist so ein bisschen das, was wir auch mit den Merkel-Jahren häufig verbunden haben, zumindest, ich würde mal sagen, mit den ersten so 2 Dritteln dieser Zeit. Und dann ist das gekippt. Und jetzt haben wir das Gefühl, egal ob es um Bürgergeld geht oder Bildungspolitik, Migration oder Klima, Umgang mit Populismus, dass es immer sofort laut wird, dass wir wenig Geduld miteinander haben, dass wir immer wieder oder fast so wie so eine Mausefalle, die zuschnappt, Bekenntnisse einfordern, immer gleich wissen wollen, ob man für oder gegen was ist und dass wir uns quasi keine Ruhe mehr lassen für Debatten. Und das sind alles so Dinge, die in diesem zu laut, zu dumm so drinstecken und die wir versucht haben zu identifizieren, um zu fragen, wie kann man dem was entgegensetzen? Nicht, weil wir sagen würden, früher war alles besser, das ist auch Quatsch, sondern weil wir, und das war das Verrückte beim Schreiben dieses Buches, egal mit wem wir gesprochen haben, immer wieder von politisch ganz links bis ganz rechts eigentlich eine Einigkeit hatten. Nämlich, dass alle gesagt haben, so wie es ist, ist es nicht gut. So wie wir jetzt reden miteinander, so sollte es nicht sein. Und das ist ja eigentlich was, das ist unsere Idee. Darauf kann man eigentlich aufbauen und sagen, hey, aber dann lasst uns doch Ideen finden, wie wir es besser machen können.
Nochmal ganz liebe Grüße an Corbenian. Das weiß ich nämlich eigentlich und ich finde es auch spannend und das sollte man an dieser Stelle auch sagen, dass es auf YouTube ein ganz tolles Video von euch beiden gibt, bei dem man das Gefühl hat, dass ihr auch debattiert habt und gerungen habt über die Inhalte, die in das Buch kommen, aber natürlich auf eine konstruktive Weise, sonst würde das nicht vorliegen. Nico, du bist ja in diesem, na, da kannst du gleich gerne noch was zu sagen, Julia. Nico, du bist ja in diesem aufrege-sozial-medialen Zirkus auch dabei. Würdest du sagen, dass aus deiner Perspektive jetzt nicht als Lehrkraft, sondern als Content-Creator diese, ja, dieses Statement, was Julia gerade gesagt hat, auch zutrifft? Dieses zu laut, zu dumm, zu viel?
Absolut, das habe ich hier gerade beim Zuhören sofort gedacht. Ist natürlich auch gleich ein guter Einstieg, weil es stimmt einfach. Und ich meine, vielleicht haben wir ja da auch ein bisschen die Dinge aus dem digitalen, aus dem Social-Media-Bereich dann auch nochmal in die öffentliche Debatte, also in die, ich will es eigentlich nicht sagen, aber in die analoge Debatte übertragen. Meiner Meinung nach, das muss man feststellen, sind natürlich dann nicht nur extreme Positionen für verantwortlich, sondern auch viele demokratische Politikerinnen und Politiker, die eigentlich die gleichen Mechanismen nutzen. Und jetzt können wir gleich richtig tief reingehen. Es gibt demokratische Parteien, das finde ich sogar relativ gefährlich, was die auf Social Media machen, auch auf TikTok. Wenn sich da Politikerinnen, Politiker oder Ministerpräsidenten zum Beispiel oder auch teilweise der Bundeskanzler als Influencer hinstellen, sich als Person vermarkten, politische Inhalte komplett hinten runterfallen. Das ist noch ein bisschen harmlos. Wenn dann aber politische demokratische Akteure gegeneinander fast schon hetzen, auch auf Social Media. Und das passiert, indem immer weiter runtergebrochen wird. Und das war genau das. Es kann nur das geben. Die Grünen sind nur für Umweltschutz, die FDP nur für Finanzen. Natürlich kommt man da nicht mehr zusammen. Gerade online funktioniert das natürlich nochmal noch besser, weil natürlich die lauten und Extremvorschläge noch mehr viral gehen. Ich meine, das wissen wir inzwischen alle. Aber das hat sich auf jeden Fall übertragen und absolut.
Julia, was ich nicht verstehe manchmal in dieser Beschreibung, ist, dass wir auf der einen Seite, glaube ich, alle wissen, wovon ihr sprecht. Dafür braucht man im Grunde genommen nur eine Stunde auf TikTok zu sein oder eine halbe wird auch reichen. Wir nehmen das gerade hier auf am Tage, an dem die US-Wahl beginnt und wir fiebern wahrscheinlich alle schon auf den morgigen Vormittag. Auf der anderen Seite nehmen wir gerade ein Gespräch auf, was ungefähr eine Dreiviertelstunde geht, das tausende Menschen sich freiwillig anhören werden. Wir haben Podcasts wie zum Beispiel die Lage der Nation, wo 2 Stunden lang gesprochen wird und die Leute bleiben wirklich von vorne bis hinten dran. Das sind Millionen. Wie passt das eigentlich zusammen? Oder haben wir es da auch mit so einer, ja, man wird vielleicht sagen, Digital Divide zu tun, also mit einer Kluft zwischen denjenigen, die lange dranbleiben und denjenigen, die es nicht tun. Wie passt das zusammen?
Also ich glaube, das passt verrückterweise sogar ganz gut zusammen. Und jetzt kann ich anknüpfen an mein Schmunzeln von eben, weil du so schön die Idee, die Idealvorstellung, würde ich es mal sagen, hattest, dass Corbinian, mein Co-Autor und ich, konstruktiv gestritten hätten. Und jetzt sozusagen bin ich schon, warum passt das zusammen? Das haben wir nämlich nicht. Wir haben so viel geschrien, uns angepöbelt, uns Vorwürfe gemacht. Wir haben, und ich glaube, also wirklich, ich verspreche das allen, die zuhören, nicht mit Absicht, eigentlich die Defekte, die wir den Debatten im Land sozusagen ins Stammbuch schreiben, unbewusst selber durchgespielt. Und haben quasi gemerkt, wie schnell man dahin gerät, dass man sozusagen selber auch Teil des Problems ist. Und jetzt bin ich aber so eine Person, die diese 2-Stunden-Podcast hört. Ich bin politisch interessiert und habe trotzdem irgendwann zu Corbinian gesagt, du könntest auch der Pressesprecher der AfD sein. Oha. Weil ich so wütend war über seine Positionen, die total legitime Positionen waren, aber es ist sozusagen aus mir rausgeplatzt. Also worauf will ich hinaus? Ich glaube zum einen, ganz viel davon, was an Debattendefekten da ist, was schief läuft, ist was, was wir selbst kennen. Also wir wissen eigentlich aus dem eigenen Erleben häufig, dass es besser klappen müsste und wir kriegen es aber nicht hin, das zu übertragen. Und dafür gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Ich nehme mal ein Beispiel, weil neben mir sitzt ein Lehrer und hier sind ja auch viele Lehrerinnen und Lehrer unter den ZuhörerInnen. Also, jeder, der heute Lehrer oder Lehrerin ist, ist ja in Wahrheit längst nicht mehr nur Pädagoge, sondern ist Manager, Sozialarbeiter, Integrationsbeauftragter, vielleicht auch noch ein bisschen TikToker, keine Ahnung. Also man ahnt, wie komplex eigentlich die Anforderungen sind. Und jetzt könnten wir uns ja fragen, naja, gilt das nicht sozusagen auch für Politik? Mhm. Also ist nicht auch Politik vor genau derselben Herausforderung? Aber anstatt zu denken, naja, denen geht's wahrscheinlich gar nicht anders als uns, wie ein Automechaniker, der heute nicht mehr nur Mechaniker ist, sondern auch Informatiker, gefühlt, ja, sagen wir dann aber ganz schnell und so reflexartig, ja, die Politik, ne, die kriegen es wieder nicht hin. Und zack, ist sozusagen keine Bereitschaft da, das zuzulassen, das anzuerkennen.
Du hast gerade gesagt, dass ihr euch auch angeschrien habt, dass es möglicherweise fast manchmal in so eine Art von defekter Debatte gemündet ist. Nun lege ich ja gerne Wörter auf die Goldwaage und ihr habt das Buch nicht kaputte Debatten genannt, sondern defekte. Und wenn etwas defekt ist, dann kann es ja trotzdem immer noch weiter funktionieren. Das kennen wir aus dem Bildungssystem. Insofern, was ist die Charakteristik einer defekten Debatte im Gegensatz zu einer, die unreparabel zerstört ist, sage ich mal. Weil das gibt's ja durchaus auch, ne? Wir haben es gerade gesagt, wenn wir zum Beispiel in die USA schauen, da gibt es ja wirklich Menschen, die gar nicht mehr miteinander überhaupt sprechen, geschweige denn debattieren können, weil sie die Positionierung des anderen in der Welt gar nicht anerkennen.
Ich würde aber sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es ist nicht nur was wir sehen, wenn wir in die USA schauen, sondern wir sehen es auch hier. Wir haben inzwischen auch in Deutschland Gruppen, die qua Zugehörigkeit, also wir nennen das affektive Polarisierung, es werden also Feindbilder konstruiert und dass man sagt, also wenn jemand grün ist, grün wählt, grün irgendwie die Grünen unterstützt oder in irgendeiner Form sich zu den Grünen bekennt, sozusagen, dann brauche ich mit denen gar nicht weiterreden. Also egal, was du sagst in der Sache, auch egal welches Thema, du bist grün und damit bist du raus. Also wir sozusagen sprechen Menschen die Legitimation in Debatten ab durch die Zugehörigkeit zu Gruppen. Das ist etwas, was wir in vielen Diskursen in Deutschland inzwischen auch beobachten können. Ist leider kein Phänomen mehr, das nur die USA so als warnende Folie kennzeichnet. Was eine defekte Debatte ausmacht, insofern, du würdest lachen, unser Verlag, was, wie viele Stunden wir auf diesen Titel verwendet haben, ist gar nicht so sehr, dass wir jetzt sagen würden, da sieht man etwas in der Debatte, sondern das, was wir hinter diesem Defekt quasi festmachen, ist vor allem der Glaube an die Reparierbarkeit. Mhm. Und der speist sich aus dem, was wir eben besprochen haben, dass so viele Menschen mit dem, wie es momentan ist, unzufrieden sind. Dass sie sagen, boah, selbst am Gartenzaun funktioniert es nicht mehr gut. Also man kann so ein Beispiel machen, ne? Wie schnell ist man im Kopf, Thema Waffenlieferung, großes Thema, überall in Deutschland, viel diskutiert, gerade in Ostdeutschland, bei den Wahlen jetzt auch. Dann steht da jemand am Gartenzaun und sagt, ich bin für Waffenlieferung, der andere sagt, ich bin dagegen. Und jetzt wäre ja der Idealtyp einer Debatte wäre zu fragen, hey, warum eigentlich? Mhm. Sich Argumente anzuhören, sich versuchen, in den anderen hineinzuversetzen. Und auch am Ende eines Diskurses nicht nur darauf auszusehen, den anderen zu überzeugen, dass man selber die bessere oder richtigere Position hat, sondern vielleicht auch auseinanderzugehen mit dem Wissen, wir kommen da gar nicht zusammen, aber wir akzeptieren und erkennen an, dass wir beide legitime Positionen im öffentlichen Diskurs haben. Das funktioniert aber nicht, wenn ich quasi schon 3 Minuten vorher den Punkt mache und sage, okay, wenn du für Waffenlieferungen bist, bist du ja ein Kriegstreiber. Du willst also, dass jetzt unsere Kinder in den Krieg gehen. Und wenn du dagegen bist, bist du halt ein Putin-Knecht oder ein Wagenknecht. Und damit ist im Grunde das Spielfeld abgesteckt und das Gespräch verunmöglicht. Und insofern gibt es Defekte, die sich durchziehen. Wir sehen so Mechanismen, die immer wieder auftauchen. Wir sehen, dass Debatten zugespitzt werden auf Einzelaspekte, die sozusagen eigentlich marginal sind in Relation zur Größe des Themas insgesamt. Das konnte man beim Bürgergeld gut sehen, wo die ganze Debatte über politische sozusagen Transferleistungen und was so ein Bürgergeld eigentlich ist und warum es das gibt, geführt wird an dieser Gruppe dieser sogenannten Totalverweigerer, die aber mit 13.000 in etwa zur Zahl aller, die es bekommen, mit 5,5 Millionen ein Bruchteil darstellt, aber plötzlich die ganze Debatte dominiert. Also solche Defekte kann man in unterschiedlichen Themen wiederfinden. Aber der Begriff Defekt ist vor allen Dingen deshalb ins Buch gekommen oder auf seinen Titel, weil wir durch all die Gespräche, die wir geführt haben mit ganz unterschiedlichen Menschen, den Glauben bekommen haben, dass eigentlich alle sich einig sind, es ist nicht irreparabel, sondern dass wir eigentlich uns jetzt zusammenreißen könnten, um es besser zu machen.
Im Internet kann man sich zusammenrotten, kann zu einer Gruppe werden, die sich gegenseitig verstärkt. Es gibt ja auch den Begriff der Echokammer. Nun gibt es ja einen Ort in ja, eigentlich jeder Stadt und auf dem Dorf auch, wo man sich nicht einfach in homogene Gruppen zusammenziehen kann, sondern wo man aushalten muss, dass Leute andere Meinungen haben. Und dieser Ort, Nico, den nennt man Schule. Und du bist da ja nicht nur lange schon auch als Lehrkraft unterwegs, sondern bist auch in einer Schule unterwegs gewesen und jetzt wirst du auch noch andere Erfahrungen an anderen Schulen gemacht haben, die man so als sozialen Brennpunkt bezeichnet. Tobias Nolte, der ja auch hier im Podcast war, hat mal gesagt, Schulen in normaler Lage, das fand ich ganz schön, um diese Stigmatisierung so ein bisschen, um der was entgegenzusetzen. Zunächst mal, hast du erlebt, dass diese Polarisierung, wie wir sie oft nennen, sich auch ins Klassenzimmer übertragen hat? Und falls das so ist, wie hat sich das konkret geäußert?
Ja, bekomme ich mit. Jetzt muss ich sagen, ich bin ja an der Grundschule. Die geht in Berlin bis zur 6. Klasse. Das heißt, da sitzen dann auch schon durchaus mal etwas ältere Schülerinnen und Schüler. 13, 14, 15 hatte ich auch schon mal. Und das wird natürlich reingetragen. Das muss dann aber wirklich auch mit deren Lebenswelt zu tun haben. Mhm. Und an dieser Schule zum Beispiel, von der du gerade gesprochen hast, die übrigens nochmal sehr weit von dem weg ist, was der Kollege Nolte da in deinem Podcast erzählt hat, nochmal eine andere Welt ist, würde ich sagen.
Sag ganz kurz, inwiefern ist sie noch mal weiter weg?
Das hörte sich alles ziemlich gut an, was er da erzählt hat, wenn ich das gerade im richtigen Blick hatte. Von der Ausstattung etc. Also da war wenigstens ein bisschen mehr Wille, will ich jetzt nicht sagen, aber finanzielle Möglichkeiten waren da. Und das hat man tatsächlich nicht überall. Es geht immer noch mal ein bisschen heftiger. Aber der Palästina-Konflikt wurde natürlich dort reingetragen. Dort ist es sehr polarisierend geworden, ganz klar. Natürlich über Familie oder familiäre Gespräche, aber sehr viel auch über Social Media. Wobei man natürlich auch sagen muss, die Schulen, wo ich bis jetzt war, gibt es da jetzt aber auch oft keine zwei Seiten. Also zumindest da, wo ich unterrichtet habe, sondern das ist dann immer klar, meistens auf einer Seite, aber trotzdem sehr polarisierend. Ja, wie könnte man das lösen? Weil du hattest ja vorhin nochmal die Frage an mich weitergeben wollen, ne? Wie können wir da einsteigen? Und ich denke, also wir hatten jetzt schon Begriffe wie die Filterbubble, die Echokammer. Und da gibt es ja durchaus Untersuchungen zu, die auch sagen, naja, so krass sind die gar nicht. So doll prägen die Meinung nicht. Bei jungen Menschen bestimmt. Das kann ich mir vorstellen, aber vielleicht auch nochmal zum Erklärung. Also die Filterbubble ist das, was mir die App, zum Beispiel TikTok, zusammensucht, weil die App denkt, das finde ich gut. Die Echokammer ist ja eher was, das suche ich mir persönlich selber zusammen. Da suche ich mir Leute, die das wiederholen, was ich sage. Ja, das rufe ich da rein, meine Meinung, und dann kommt die 10-mal zurück und ich denke mir, geil, alle denken so. Ich denke, es ist ja durchaus so, dass wir miteinander reden online, und das sieht man ja auch, und zwar auch mit gegensätzlicher Meinung. Denn schaut mal in die Kommentare von gewissen Videos, da clashen die natürlich aufeinander. Aber natürlich auch wieder sehr extrem. Und noch eine Sache wollte ich noch sagen, und zwar, du sagtest es auch schon, ne? Die Schule ist eine demokratische Institution, ist ganz, ganz wichtig. Deswegen kann ich auch gleich sagen, halte ich zum Beispiel von Verboten, sei es ein Gendersprachverbot oder Smartphone-Verbot, überhaupt nichts. Denn das ist eigentlich was in der Schule diskutiert werden muss. Wenn demokratische Parteien hinkommen und solche Sachen an Schulen verbieten, dann halte ich das für sehr gefährlich. Denn erstens, jede Schule in Deutschland hat schon seit Jahren Regelungen für Smartphones erlassen. Wir brauchen da keine Verbote. Bei Sprache muss auch die Schule selber das entscheiden. Also da greift man direkt in das demokratische Ökosystem Schule ein, und das finde ich ganz gefährlich. Andererseits, und das sehen wir dann auch immer, die sich am meisten über aufgeheizte Debatten oder jugendliche Wähler, die dann nicht die etablierten Parteien wählen auf einmal, sondern die AfD oder die Grünen gut finden, dann heißt es immer ja, hier mehr Medienkompetenz und Politik, bla bla bla. Und die Politikerinnen und Politiker, die das sagen, die kommen immer aus den Parteien, wo seit 30, 40 Jahren das Schulsystem kaputt gespart wird, wo politische Bildung kaputt gespart wird, und dann wollen sie das mit Medienkompetenz fixen, was übrigens auch nicht funktionieren wird, aber darüber können wir dann später nochmal sprechen.
Also ich finde das total spannend und habe zwei Dinge jetzt gerade, die mich total umtreiben. Ich glaube, das eine ist so diese Frage, was passiert, wenn die Welt da draußen, du hast den Nahostkonflikt erwähnt als Beispiel, im Netz total Thema ist, aber dann in den Arenen, in denen im Grunde junge Menschen sich bewegen, einseitig oder gar nicht im Grunde zum Thema gemacht wird. Ne? Es gab jetzt diese Erhebung, ich weiß gar nicht mehr genau, von wem die kam, wenn ich ehrlich bin, wo gefragt wurde, welche Lehrerinnen und Lehrer sozusagen fühlen sich überhaupt befähigt oder kompetent dafür, zu sagen, hey, ich mache das mal zu meinem Thema im Unterricht. Obwohl sie offensichtlich sehen, dass die Klasse das beschäftigt, dass da Polarisierung ist und so. Und jetzt kann man natürlich, das ist gar nicht mein Ansinnen, kann man auch nicht ständig sagen, wir müssen einfach, Lehrerinnen und Lehrer müssen das noch können und das noch können und das noch können. Ich habe ja eben schon beschrieben, was ich für eine Wahnsinnsjobbeschreibung in dieser Arbeit heutzutage sehe. Aber das ist sozusagen natürlich eine Sollbruchstelle. Das ist vor allen Dingen ein Job von Politik, die Lehrpläne machen, die sich überlegen, was sind die Themen, die sozusagen in Schule relevant sind. Ne? Und es ist nicht nur die Aufgabe derer, die nachher in der Schule sind. Und der zweite Punkt ist, ich finde das immer so witzig mit den Echokammern, weil ich mich dann immer frage, also ich komme vom Dorf, ein kleines Dorf, irgendwie, es gibt einen Fußballverein, einen Karnevalsverein und so. Ich hatte so krass viele Echokammern. Ich habe doch immer in jeder Kneipe als junges Mädchen, wenn man dann so ausgehen durfte oder so, eigentlich nur mit den Leuten gesessen, die das gesagt haben, was ich gesagt habe, also die, wo ich mich gut gefühlt habe, wo man sich unter seinesgleichen fühlt. Pia Lamberti, die ich sehr schätze, vom CEMAS, die sich mit Rechtsextremismus viel beschäftigen, hat vor kurzem auch nochmal zu mir gesagt, Julia, weißt du, jede Verschwörungstheorie wird ja im Analogen gedacht. Also wir können ganz viel im Netz kritisieren. Wir müssen gleichzeitig mehr befähigen, wir müssen Kompetenzen schaffen bei Lehrkräften, bei ganz vielen anderen. In der Lehrerinnenbildung, bei mir an der Uni, müsste fundamental anders ausgebildet werden, wenn wir Lehrerinnen und Lehrer wirklich gut fit machen wollen für Schule heute. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen zu sagen, sozusagen diese Welt da online, die ist da an allem schuld und die provoziert das, sondern sie verstärkt vor allen Dingen Effekte. Aber das Erleben gibt es in der analogen Welt. Ich habe genauso meine Bubble, meine Leute. Ich gehe genauso wenig zu denen hin, von denen ich eh schon weiß, dass sie fundamental anders sind als ich selbst. Und genauso sozusagen sind die Theorien, die irgendwann im Netz viral gehen, sind in den Köpfen der Menschen in der analogen Welt zu Hause. Und deswegen, ich fand das so witzig eben, Nico, als du gesagt hast, ich will eigentlich nicht analoge Welt sagen, weil wir eigentlich längst an dem Punkt sind, dass es eine Welt ist. Aber diese Trennung manchmal eben doch nochmal hilft, weil man sozusagen dann es nicht sich so einfach machen kann, der einen oder der anderen Welt die Schuld in die Schuhe zu schieben.
Und vielleicht dazu noch, also ein Großteil der Kinder und Jugendlichen, die sehen ja immer noch rausgehen, mit Freunden treffen, als einen ganz elementaren Anteil in ihrem Leben an. Und manchmal muss man auch ein bisschen gucken, dass wir nicht zu übertreiben und denken, die hängen wirklich 24/7 rund um die Uhr nur vom Bildschirm, weil das stimmt nämlich so auch nicht. Und das sehe ich genauso, wie du sagst.
Ich meine mich zu erinnern, dass die letzte Gym-Studie, die ich mir angeschaut habe, genau das auch bestätigt hat. Was sind eure liebsten Freizeitbeschäftigungen? Da war das Rausgehen an erster Stelle. Julia, du hast gerade gesagt, dass das noch gar nicht flächendeckend auch gemacht wird, diese Thematisierung des Nahostkonflikts. Ich meine mich zu erinnern, dass es bei Table Media darüber einen Bericht gab, dass in ganzen 2 von 16 Bundesländern gerade überhaupt das obligatorisch auch festgelegt ist. Nico, inwiefern ist es dir schwer gefallen, weil du gerade gesagt hast, also das Thema war völlig einseitig beleuchtet, aber du musst ja als Lehrkraft oder ich weiß nicht, ob du musst, aber du hast ja wahrscheinlich die Haltung auch zu sagen, es gibt mehrere Seiten. Wir würden das Multiperspektivität nennen. Hattest du da Hemmnisse? Denn es gibt ja dieses sogenannte Neutralitätsgebot, das Julia ja auch als Hindernis beschreibt, vielleicht auch in den Köpfen der Lehrkräfte, diese Dinge überhaupt zu thematisieren. Bist du da ganz offen mit hingegangen? Musstest du vorher nochmal den Beutelsbacher Konsens ausgraben? Oder hat es einfach mit der Offenheit gegenüber den Schülerinnen und Schülern sowieso schon geklappt?
Ja, ich glaube, wenn man ein gewisses Standing hat in einer Klasse, dann wird man da schon gehört und auch ernst genommen. Und dann ist es nämlich auch viel einfacher, in Diskussionen einzusteigen, weil dann das sich dadurch auch ergibt. Ja, durch die Beziehungsarbeit, die man natürlich aber auch schon viele Jahre vorher oder seit Jahren geleistet hat oder zum längeren Zeitraum. Ich kenne durchaus Kollegen, und das kann ich aber auch nachvollziehen, die gewisse Themen sich nicht rantrauen. Vielleicht, weil es zu stressig ist, sage ich mal, weil man da auch schnell das aus dem Ruder laufen kann. Es gibt natürlich Angebote. Hier in Berlin gibt es zum Beispiel jetzt gerade zum Thema Nahostkonflikt. Da kommt dann ein Rabbiner und ein Vertreter der islamischen Gemeinde in die Schulen gemeinsam und reden mit den Schülerinnen und Schülern. Das funktioniert ganz gut, kommt von außen, ist natürlich über Monate hinweg ausgebucht, jetzt durch den Gaza-Konflikt auch schon wieder lange. Klar, man muss sich darauf vorbereiten. Stichwort Neutralität. Ja, also ich denke, wenn man sich da für eine friedliche Lösung positioniert, dann kann man da nichts verkehrt machen. Klar muss man beide Seiten beleuchten, aber ich denke, das passiert automatisch. Man müsste dann vielleicht bei einer Seite ein bisschen nachhelfen, sage ich mal, dass dann die Quellen da dann auch Stimmen, wo die Schüler sich informieren. Aber ansonsten natürlich, ne, gilt es natürlich klar, Beutelbacher Konsens, ich glaube, wir wissen das jetzt alle hier, die sind ne, das Überrumpelungsverbot und dass wir die Perspektiven da einnehmen, geht. Aber jetzt gerade zum Beispiel am Gazakrieg, kann ich mich noch genau erinnern, war das tatsächlich am nächsten Tag erste Stunde. Ja, dann mach mal was. Ne? Und dann bei mir in der Grundschule ist es ganz gut, da gibt es dann die ZDF-Logo-Kindernachrichten. Das war ganz in Ordnung für das allererste. Und dann konnte man die nächsten Tage so ein bisschen gucken, wie man damit umgeht.
Julia, du hast gerade genickt, als Nico gesagt hat, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sich da nicht rantrauen. Und ich kann dein Nicken durchaus verstehen. Andererseits habe ich mir gedacht, wenn das eine Mehrheit von Kolleginnen und Kollegen ist, die sich an bestimmte Themen nicht rantrauen, dann haben wir die Situation wie in Burg, wo zwei Lehrkräfte, die sich klar gegen Rechtsextremismus positioniert haben, eigentlich so wenig Rückhalt haben, dass sie die Schule und dann auch die Stadt wechseln müssen. Das kann ja eigentlich auch nicht Sinn der Sache sein.
Nee, auf gar keinen Fall. Also mein Nicken galt sozusagen dem Wissen darum, dass das so ist. Also dass auch ich Lehrkräfte kenne, die bei bestimmten Themen sagen, das mache ich nicht. Ja, also wenn ich nicht muss, wenn es nicht irgendwie aus irgendeinem Grund heraus zwanghaft vorgegeben ist, dann lasse ich sein. Und lass damit jetzt gar nicht als Vorwurf gemeint, lasse damit natürlich auch Schülerinnen und Schüler potenziell erstmal alleine damit. In den Netzwerken, wo sie sich informieren, in den Familien und Co. Mein Nicken gilt eher zwei anderen Punkten oder es sozusagen bezieht sich auf zwei andere. Zum einen, ich finde, Bob, du hast schon recht, wenn man sagt, wir müssen Lehrkräften die Gelegenheit geben, sich zu professionalisieren und vielleicht sozusagen Befähigung zu erlangen, auch dann sich zum Beispiel irgendwann zuzutrauen, über bestimmte Themen zu sprechen. Also wir müssen uns überlegen, wie kommen wir an die ran? Ne? Also an Nico muss ich nicht rankommen. Das sozusagen hat er gerade beschrieben, warum er eine Offenheit hat und sich Dinge zutraut. Aber wie kriege ich die Kollegen? Aber ich muss natürlich auch einen Realitätscheck machen. Muss mich fragen, okay, um wie viele solcher Themen könnte es denn potenziell in unserer Krisen- und komplexen Gesellschaft eigentlich gehen? Also dann ist es eben nicht mehr nur der Nahostkonflikt. Wenn wir jetzt ab übermorgen die nächste weltweite Pandemie kriegen, dann reden wir plötzlich wieder über Viren. Und vielleicht, wir haben übrigens auch noch einen Landkrieg in Europa. Was passiert jetzt, wenn dieser Trump Präsident werden soll? Also es ist ja auch hat eine Dichte, wo ich einfach erstmal auf einer rein menschlichen Ebene nachvollziehen kann, dass Menschen sagen, wow, puh, ich traue mir das einfach nicht zu, weil ich auch ein eigenes Leben habe und einen Alltag und vielleicht auch eine Herausforderung, Care-Arbeit leiste, whatever. Ja. Also dem gilt sozusagen dieses Nicken. Und bei der Neutralität muss ich sagen, mich beschäftigt dieses Thema momentan total und zwar nicht nur im Bereich Schule und politische Bildung, also auch außerschulische politische Bildung, sondern auch in der Wissenschaft, auch in den Medien, vor allen Dingen im öffentlich-rechtlichen Journalismus. Und mein Eindruck ist, es gibt eine falsch verstandene Art von Neutralität. Also man hat den Eindruck, man müsse neutral sein oder Neutralität soll sich dahingehend äußern, dass man die, und jetzt können wir das Kind ja mal beim Namen nennen, vor allem Kräfte wie die AfD, sozusagen so behandeln müsse wie alle anderen. Das ist das Falschverstandene. Das ist aber nicht die Idee des Beutelsbacher Konsens. Also weder des Überwältigungsverbotes noch des Neutralitätsgebotes, sondern die Idee ist zu sagen, es gibt unterschiedliche Perspektiven, das darzustellen, nicht die eigene Meinung als die einzig richtige zu formulieren und sie sozusagen den Schülern und Schülerinnen aufzuoktroyieren. Aber es geht nicht darum, dass wenn Kräfte nicht nach demokratischen Spielregeln spielen, das nicht auch genau als das zu benennen. Und jede Lehrkraft dieses Landes sollte nicht nur, sondern aus meiner Sicht ist sie geradezu aufgefordert, das zu thematisieren und macht sich damit nicht angreifbar im Sinne von nicht neutral zu sein. Und das ist das, was mich momentan so umtreibt, weil ich erlebe viele Lehrkräfte und auch JournalistInnen, die kommen und sagen, ja, aber Frau Schmach, nachher sozusagen kriege ich dann Stress. Ich kenne auch Fernsehredaktionen, ich sage das jetzt mal hier so, mal sehen, was passiert, wenn das ausgestrahlt wird. Die haben Angst, wenn sie Beiträge machen im Kinderfernsehen oder so über die AfD, weil sie sagen, wir müssen jetzt ganz genau aufpassen, was wir sagen, sonst sozusagen verklagen die uns oder ziehen uns öffentlich durch den Dreck. Und wir haben Lehrer, die machen keine U18-Wahlen, weil sie Angst haben, dass ihre Schule in die Schlagzeilen gerät, weil sie so starke AfD-Zustimmungswerte hat. Und das Verrückte ist, da passiert ja eine Umkehr. Also anstatt, dass man proaktiv auf diese Mündigkeit zielt, macht man sich selber kleiner aus Sorge, aus Angst vor diesen Akteuren. Und das ist eine Entwicklung, die mir große, große Sorge macht.
Ich würde gerne noch was anfügen, denn ich glaube, das große Problem des sogenannten Neutralitätsgebotes ist, dass es zwar im Namen drin ist, aber dass das eigentlich nicht mit Neutralität zu tun hat. Also im Beamtengesetz steht beispielsweise ein Mäßigungsgebot, aber da steht ungefähr zwei Sätze weiter, dass die Tätigkeit des Beamten und eben auch des Lehrers, der jetzt nicht verbeamtet ist, auf Basis der freiheitlich-demokratischen Grundordnung funktioniert. Muss. Und wenn wir ein Verfassungsgericht haben, das die AfD in Teilen als gesichert rechtsextrem ansieht, dann ist es zunächst einmal völlig neutral, das zu äußern, und zwar völlig unabhängig davon, ob man im Sinne des Beutelsbacher Konsens das schülerorientiert, problemorientiert und kontrovers und ohne Überrumpelung machen sollte, denn das ist dann einfach ein Bericht. Nun hast du gerade was ganz Interessantes gesagt, nämlich dass Lehrkräfte eigentlich nicht Expertinnen und Experten für jeden Inhalt sein können. Aber sie können natürlich etwas anderes tun, nämlich Expertinnen und Experten werden zum Thema der Informationsbeschaffung, der Informationsentnahme, der Fake News. Und da sind wir ja genau bei dem Thema Medienkompetenz, das wir schon umkreist haben die ganze Zeit, aber natürlich noch nicht so beim Namen genannt haben. Und hier habe ich, zumindest glaube ich das, eine doch deutliche Unterscheidung bei euch gefunden. So wie ich das sehe, ist nämlich Julia der Meinung, dass es ein Fachmedienkompetenz geben sollte. Und Nico ist der Meinung, dass es kein eigenes Fach bräuchte, sondern dass das Ganze fächerübergreifend vermittelt werden sollte.
Er versucht, Kontroversität zu erzeugen zwischen uns.
Naja, also noch ist die Debatte ja nicht defekt. Also das können wir, glaube ich, mal kurz ausprobieren. Fangen wir mal mit der einfacheren Forderung an. Ich würde sagen, die ist einfacher. Julia, warum sagst du, es braucht eigentlich ein Fach?
Ich glaube, die Herausforderungen sind zu groß, und wir nennen das im Buch auch jetzt nicht nur Medienkompetenz, sondern wir sagen, wir brauchen eigentlich ein Schnittstellenfach zwischen politischer Bildung, Medien- und Informationskompetenz, weil der Informationsteil zum Beispiel auch ethische Fragen beinhaltet. Und ich glaube, da ist so viel drin, dass es sich lohnt, dem ein eigenes Fach zu widmen. Aber ich heble die Kontroversität aus, damit, dass ich zu Nico rüberspielend mir an sich natürlich wünschen würde, dass wir in der Lage sind, in allen Fächern mit allen Lehrkräften das Thema zu bespielen. Aber ich glaube, es hat genug Sprengstoff, dass es sich lohnen würde, ein eigenes Fach dafür zu entwickeln.
So umfangreich beschrieben hört sich das auch schon mal ganz anders an. Ich finde natürlich auch, diese moralischen Aspekte sind auf jeden Fall wichtig. Und es heißt ja jetzt auch nicht, dass man das dann von der 1. bis zur 10. Klasse haben muss. Man kann das ja auch vielleicht mal nur in ein oder zwei Schuljahren haben. Irgendwas in die Richtung. Klar, das ist auf jeden Fall wichtig, auch in Kombination mit Politik. In Berlin haben wir das schon. Ich weiß gar nicht, wie das in anderen Bundesländern ist. Gesellschaftswissenschaften, da sind dann Geschichte, Erdkunde, Politik mit drin. Leider nur 3 Stunden die Woche, bei uns zumindest ein bisschen wenig. Da könnte ich mir das auch gut vorstellen. Aber natürlich, klar, es gehört eigentlich überall mit rein, Medienkompetenz. Und ich hatte ja vorhin auch gesagt, und das passt sogar ein bisschen dazu, Medienkompetenz wird ja von Politikern und Politikern immer so als Allheilmittel angeworben. Da wird ja gesagt, ja, nach einer Wahl, okay, wir brauchen mehr Medienkompetenz, zack, zack, machen wir mal. Aber ehrlich gesagt, also die Leute, die Fake News verbreiten, die für extreme Parteien arbeiten, die sind ja wahnsinnig medienkompetent. Das muss man mal sagen, die sind ganz medienkompetent, benutzen das nur für das Falsche. Das heißt, das muss man nämlich auch nochmal sagen, wenn wir sagen mehr Medienkompetenz, und da kommt das nämlich ins Spiel, da kommt nämlich politische Bildung und moralische Bildung hinzu, weil sonst bringt uns das Ganze als Gesellschaft gar nichts.
Ja, also wenn ich nochmal darf, ich würde tatsächlich sagen, dass es heutzutage überhaupt kein Fach mehr geben sollte, was nicht eigentlich zu jeder Zeit Medienkompetenz vermittelt. Niklas Luhmann hat in seiner berühmten Aussprache gesagt, alles, was wir von der Welt wissen, wissen wir über die Massenmedien. Man könnte heutzutage wahrscheinlich sagen, vieles, was wir über die Welt wissen, wissen wir über die sozialen Medien. Es gibt aus meiner Sicht eigentlich keinen Grund dafür, dass man das nicht in jeder Form, wie das möglich ist, thematisieren sollte, dass das eine Schwierigkeit ist und dass ich glaube, Julia, da bist du sozusagen auch auf vielleicht derselben Linie wie Sascha Lobo, der gesagt hat, wir brauchen allein schon deshalb ein Fach, damit es sich politisch aufladen lässt. Denn sobald man sagt, das ist irgendwie für alle Fächer relevant, ist immer die Frage, wer kriegt den schwarzen Peter und muss es machen. So ist das zumindest in vielen Schulen, von denen ich gehört habe. Und dann bleibt es halt irgendwie an Deutsch hängen oder an irgendjemand, der das sowieso als Hobby hat. Und das kann ja eigentlich auch nicht Sinne einer wirklich nachhaltigen Medienkompetenzbildung sein.
Ich stelle mir gerade so meine Lehrer vor und Lehrerinnen und frage mich, was mein, hoffentlich hört er nicht zu, mein Mathelehrer, mit dem ich nicht so eng war, was der gesagt hätte, wenn man gesagt hätte, du musst jetzt auch bitte irgendwie was mit Desinformation und Fake News und Medienbildung machen. Der hätte gesagt, die Julia kann die Sinuskurve immer noch nicht und das ist das Problem.
Das meine ich aber so nicht, sondern Mathematik hat ja beispielsweise viele Möglichkeiten, Algorithmizität zu erläutern. Ja? Wenn wir über Biologie sprechen, sprechen wir gleichzeitig über Bildung für nachhaltige Entwicklung und vielleicht auch über Fridays for Future. Wo finden die statt? Auch in den sozialen Medien. Ja. Also das sind verschiedenste Türen in einen Raum doch, oder nicht?
Absolut. Das ist also, wir haben keinen Dissens, sondern ich bin völlig bei dir. Aber was ich nicht sehe, ist, dass die Ausbildung, die Lehrerinnenbildung an Hochschulen und das, was danach kommt im Referendariat, dass sie das sozusagen adressieren würde. Und das ist ja mein Punkt. Also ich würde ja sofort dir beipflichten, ich würde auch meinem Mathelehrer nochmal einen Brief schreiben und sagen, das hätte mir vielleicht hätte ich dann auch Mathe besser verstanden, wer weiß. Aber mein Punkt ist, dann müssen wir doch die Leute auch so ausbilden, dass das rauskommt. Also dass eben auch der Mathelehrer überhaupt an den Punkt kommt, dass in seinem Lehrplan steht, hey, wir machen was mit Algorithmen. Und nicht, wir machen nur, jetzt sehr klischeehaft gesprochen, gebe ich zu, sorry an alle Mathelehrerinnen und Mathelehrer, aber wir machen nicht nur sozusagen irgendwie Kegelstumpf zeichnen und Dreisatz rechnen. Mhm. Und also ich glaube, mein Vorschlag ist, und ich könnte es anders sagen, ich glaube, ich wünschte mir, wir würden dieses Schulfach einführen und wir würden nach, keine Ahnung, 20, 25 Jahren feststellen, dass wir es nicht mehr brauchen. Mhm. Weil wir so in die Breite diffundiert sind und weil das Thema sozusagen so weit geankert hat, auch in anderen Fächern und in Schule als Arena an sich, dass wir dann quasi es als obsolet sehen können.
Ja, liebe Mathelehrerinnen und Mathelehrer, bitte die bösen Kommentare bei Julia Reuschenbach ins Instagram schreiben und nicht bei mir. Okay. Nico, noch ganz kurz, würdest du dazu stimmen?
Ja, grundsätzlich schon. Das war auch mein Gedanke. Man hat echt oft auch Druck wegen dem Lehrplan. Da müssen Sachen rein und du weißt schon jetzt gar nicht mehr, wo du Sachen machen kannst. Also da muss man auf jeden Fall ran an die Lehrpläne, definitiv. Und vielleicht musst du eher jetzt, ich habe ganz vergessen, was war das, Sinuskurve oder sowas. Ich war auch nicht so top in Mathe, keine Ahnung. Also es hätte wahrscheinlich auch ohne gereicht. Aber er musste es wahrscheinlich machen, ne? Ist klar. Ja. Für ihn war es wichtig.
Ihr Lieben, wir haben jetzt über einige Angebote schon gesprochen. Julia, dein beziehungsweise euer Buch, Defekte Debatten, haben wir thematisiert. Nico, dein Buch, das wird wann erscheinen?
Am 25. Februar höchstwahrscheinlich.
Und es wird wie heißen?
Das wird heißen Generation TikTok und es setzt sich tatsächlich mit ähnlichen Sachen wie hier auseinander. Und zwar auch gesellschaftliche Vorurteile gegenüber Social Media, gegen KI, gegen die Generationen und tausend Sachen. Also ich denke, sehr, sehr spannend. Genau, 25. Februar, Generation TikTok.
Davon abgesehen wollte ich euch noch fragen, inwiefern es vielleicht noch ein Angebot gibt in Bezug auf dieses doch relativ breite Spektrum, was wir heute besprochen haben, dass ihr möglicherweise besonders den Lehrkräften, aber vielleicht auch Eltern und SchülerInnen, je nachdem, nochmal ans Herz legen würdet, ja, was in Bezug auf Debattenkultur möglicherweise, in Bezug auf Social Media, in Bezug auf Polarisierung für euch etwas ist, wo ihr sagt, das müssten eigentlich noch mehr Leute wahrnehmen. Außer natürlich den Jugendmedientag, der am 13.11. ja stattfindet und wo es genau um diese Dinge geht.
Also ich denke, dass man darauf achten muss in den kleinen, also in der Schule, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, ja, als demokratisches System, dass man da auch wirklich die demokratischen Grundsätze einhält, dass man dort dann auch Debatten führt und zulässt, aber auch in die Gremien geht und das geht dann auch über Schüler hinaus, dass man da dann wirklich wenigstens da einen Ort hat, wo man noch normal in Anführungsstrichen diskutieren kann und das vielleicht im Glück hat dann auch nach außen trägt. Also gerade jetzt an Oberschulen, Grundschulen ist vielleicht nicht so, kann man ja auch mal die Nachbarschaft einladen oder sowas. Man kann ja die Schule auch öffnen, da in den Kiez rein etc. Und ich denke, da gibt es eigentlich sehr, sehr viele gute Projekte. Aber auch hier natürlich Zeit und Geld ist immer so eine Sache.
Julia.
Eine Sache, die mir unglaublich gut gefällt, ist das Programm Jugend debattiert von der Hertie-Stiftung, von dem ich weiß, dass es in sehr vielen Schulen schon stattfindet, angenommen wird. Aber dass es durchaus auch sowohl geografisch als auch schulformbezogen sozusagen weiße Flecken gibt, die gerne gefüllt werden dürften. Also es ist eher ein Aufruf auch an Lehrkräfte, vielleicht doch mal zu versuchen, sich bei sowas, also da sozusagen Kontakt aufzunehmen, zu gucken, ob es nicht doch irgendwie passen könnte, auch an der eigenen Schule sowas mal zu machen. Ich finde, dass man darüber hinaus nicht alles sozusagen dem Raum Schule so aufladen darf. Es ist der einzige Zwangskontext und das macht es super catchy, dass man immer denkt, wir tackern das alles in die Schule, weil da kriegen wir sie alle. Aber es gibt zum Beispiel auch den sogenannten Respektraum, ein Format für erwachsene Menschen und jung, alt, egal. In Städten, es gab es jetzt in Köln, es gibt gerade einen in Berlin, wo Menschen zu Themen zusammenkommen, sich austauschen, nochmal sich hinterfragen, was sind überhaupt Debatten. Und dann würde ich eigentlich, und das wird auch nicht viele begeistern, der ganzen außerschulischen politischen Bildung gerne noch was zurufen. Nämlich ehrlicherweise, dass die alle wissen, und das höre ich auch ganz oft in Gesprächen mit denen, dass ja nicht das Problem ist, dass diese ganzen Angebote nicht angenommen würden. Also, dass da keiner hingeht, dass keiner die Materialien runterlädt, die irgendjemand kostenfrei bereitstellt und so. Aber der Punkt ist, es tun halt nur bestimmte Leute. Mhm. Genauso wie jetzt, sorry an alle, die zuhören, bestimmte Menschen sich angemeldet haben, um hier dabei zu sein oder diesen Podcast hören. Und ich glaube, wir müssen noch mehr, also ich nehme mich da bewusst mit ein, auch die Wissenschaft, die Politikwissenschaft, wir müssen alle uns noch viel mehr Gedanken darüber machen, wie wir gerade an die Gruppen rankommen, die nicht intrinsisch sowieso von diesen Angeboten schon erreicht werden. Und ich wünsche mir dafür zum Beispiel auch mehr Dialog. Ich würde gerne zum Beispiel von Lehrerinnen und Lehrern gerne mehr darüber wissen, was sie eigentlich selbst glauben, warum zum Beispiel bestimmte Kolleginnen und Kollegen im Kollegium noch nicht überzeugt sind oder nicht bei sowas mitmachen und wie wir das vielleicht ändern können, auch um die wenigen, die so viel machen an einzelnen Schulen, vielleicht auch ein bisschen zu entlasten bzw. zu stärken in dem, was sie tun.
Ich würde gerne jetzt zum Abschluss sagen, dass wenn diese Folge, die wir gerade aufnehmen, rauskommt, dann werde ich in Die Schule brennt mit Markus Kottmann gesprochen haben, der das NRW-Zentrum für Talentförderung leitet seit sehr langer Zeit. Und der das Ganze eben umgedreht hat und nicht gesagt hat, wir machen hier Angebote und hoffen, dass Leute was runterladen, sondern der direkt in die Schulen geht und damit auch wirklich den Unterschied machen kann. Ganz herzlichen Dank für diese wirklich wahnsinnig spannende Folge von Die Schule brennt. Schön, dass ihr da wart.
Danke für die Einladung, Bob.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.